9 zu Folge 57 von Einfach Komplex. Heute zum Thema DevOps und CI/CD. Wir lösen gleich auf, was das bedeutet. Aber erstmal, moin Burkhard.
Moin Gerrit und eigentlich schon wieder guten Abend. War wieder ein bisschen später am Abend. Aber
wow. Wir sind in Hamburg, wir sagen immer moin.
Ah, das stimmt, ja, da hast du recht. Ja. Und bloß nicht moin moin. Nee. So outen sich die Touristen.
Genau, ja, später Abend, du sagst es. Also wir geben uns was noch volle Mühe hier. Zum Thema DevOps und CI/CD. Und als Vorbereitung habe ich mir mal eine alte Folge von uns angehört, Folge 10. Das klingt jetzt schon ganz schön weit weg. Ja, wenn man einfach weiß, dass wir jetzt bei 57 sind, also es ist über ein Jahr her eigentlich inzwischen, haben schon ganz schön was runtergespult. Und da kann man auch mal wieder ein bisschen was, ja, zum Teil wiederholen, aber auch mal vertiefen. Und vielleicht sagst du da heute auch was ganz anderes zu, ne? Wer weiß.
Ja, ich habe sie mir mit Absicht nicht angehört. Dann weiß ich wenigstens nicht, was ich wiederhole oder was ich vertiefe.
Damals war CI/CD so ein, das ist übrigens Continuous Integration und Continuous Development, ein Teilthema einer Folge, ne, für Software Development Tools. Heute soll es um DevOps und CI/CD gehen. Und deswegen wollen wir natürlich erstmal verstehen, was ist DevOps, was ist denn CI/CD, wie hängt das miteinander zusammen? Was gibt's da für Phasen? Was gibt's da für Tools? Wie ist deine persönliche Erfahrung? Weil du bist eigentlich, ja, bist da quasi Teil eines sehr kleinen Teams hier bei der Heisenware und daher auch auf jeden Fall DevOps-Engineer, könnte man sagen. Also Development und Operations liegen voll in deiner Hand.
Zwangsweise, ja, genau.
Zwangsweise, richtig, ja. Und da gucken wir mal, was wir aus der Folge so machen, ja. Lass uns mal starten. Ja. Was ist denn für dich? Oder was nicht, was ist für dich? Erklär doch mal uns, was ist DevOps, was ist da auch insbesondere der neue Ansatz gegenüber dem traditionellen, ich sag mal, Softwareentwicklungsansatz.
Development Operations heißt, glaube ich, in lang, ne? Ja, genau. Also ich glaube, DevOps steht für alles, was außerhalb des eigentlichen puren Code-Entwickelns ist, was also Code-Entwickelns zum Feature des eigentlichen Produktes, was ich bauen möchte. Das verdient einen eigenen Namen, weil halt heutzutage ja so ein Stück Anwendung, ich wage gar nicht zu sagen, was es eigentlich ist, was rauskommt, weil es kann ja so versatil sein, ne? Früher war es halt meistens einfach eine monolithische Software, ganz oft für den Desktop geschrieben. Da kommen wir ja her und heute ist es halt irgendwie cloudbasierter Kram, der im Notfall gar nicht auf einem Server läuft, sondern auf ganz vielen mit verteilten Datenbanken und so weiter und so fort. Und die Development Operations, oft sind die auch wieder, oft muss man da auch ein bisschen coden, oder es gibt Low-Code-Frameworks und so weiter, ist quasi der Surrounding-Code, der es mir erlaubt, das ganze Ding quasi an den Mann zu bringen, sag ich mal. Ja, also während ich beim Coden ja tatsächlich irgendwie wie so ein Ingenieur einfach auf dem Blatt Papier quasi meine Sachen mache, habe ich das ja noch nicht am Kunden. Ja. Und wenn ich irgendwas skalierbar am Kunden haben will, dann wird es ziemlich komplex heutzutage. Und wie ich den ganzen Prozess organisiere, bis ich es zum Kunden kriege und wie oft ich es zum Kunden kriege und wie ich das quasi manage mit verschiedenen Versionen von dem einen Ding und alles dieses beschreibt DevOps. Und ich habe mir ein ganz kleines Bild überlegt. Ich habe es nicht komplett durch überlegt für diese Folge. Mal gucken, wie weit wir kommen. Aber ich finde, es ist ein gutes Startbild. Und ich nehme den Autobau. Den kennt ja jeder in Deutschland. Haben ja auch ein paar Autobauer. Und im Vergleich vielleicht ein Dreirad oder irgend sowas, ja. Und der moderne Autobau, der ist nämlich sehr ähnlich wie das moderne Softwareentwicklung. Also jetzt mal ein Beispiel. Warum? Weil moderne Softwareentwicklung halt, da habe ich halt nicht mehr alle Teile, die ich brauche, selber in der Garage. Ja? Nämlich das Beispiel vom, ich schraube ein Dreirad zusammen. Das kann dann schon so, ich bin eine Firma, die baut Dreiräder. Dann habe ich vielleicht alles, was ich brauche, alle Materialien, alle Schrauben und so weiter bei mir selber in der Garage und kann Dreiräder produzieren, ja. Und bring die raus, ja. Da kann ich alles selbst machen. Der Designprozess des Dreirads, ich setze mich halt hin, mal das auf ein Blatt Papier oder im CAD-Programm, ja. Hab vielleicht noch 3D-Drucker da rumstehen und so weiter. Kann dann quasi die Teile produzieren, also ganz viele Reifen, ganz viele Rahmen vom Dreirad, ganz viele Sitze und eine Stange hinten. Und kann das quasi, aus eigener Kraft quasi und ohne viele Abhängigkeiten rausbringen, ja. So ein Dreirad. So war Softwareentwicklung früher, ja. Ich hatte nicht so viele Abhängigkeiten. Ich musste nicht irgendwie aus dem Internet noch was runterladen, um was hinzukriegen. Ich nehme das Beispiel. Ich hatte keine großen Zuliefererketten oder irgend sowas. Ja? Keine Abhängigkeiten. Ja? Ich war selber in der Lage, ohne Abhängigkeiten mit Sachen zu schaffen. Ja? Und deswegen war der Prozess auch nicht so kompliziert. Und deswegen gab es früher auch dieses Wort DevOps eigentlich nicht so. Weil am Ende habe ich ein Stück Code geschrieben, dann war ein Make-File dran, dann drücke ich auf Make, dann wurde dann eine Executable rausgebaut. den habe ich dann irgendwo hingeschickt und da war es so gut, ja, mehr oder weniger, vereinfacht gesagt, ja. Und heute ist Software, ist ein Softwareprodukt eher so anzusehen wie ein neues, modernes Auto. Und ich muss mich halt ich brauche Leute, die designen die Reifen, eine andere Karosserie, Motorenbau und so weiter. Und ich habe ganz viele Teile. Die Teile kommen gar nicht von einem Entwickler, sondern von ganz vielen. Vielleicht sogar gar nicht von einem Haus, sondern ich habe dann noch Abhängigkeiten, Zulieferer, Open-Source-Komponenten, das sind die Zulieferer. Ne? Ich kaufe zum Beispiel irgendwo Knöpfe ein und sowas, ja, die ich dann verbaue, modular. Und auf einmal habe ich ein riesen komplexes Produkt, was ich managen muss. Und es ist nicht mehr so einfach, das so zusammenzubauen, sondern auch der Prozess des Zusammenbauens, wenn ich alle Teile zusammenbringen will, ist halt einer, wo ich Abhängigkeiten beachten muss, wo ich neue Versionen beachten muss. Ne? Zum Beispiel wird ja mal vielleicht ein Fehler aus einem Zuliefererteil ausgebessert und ich habe eine neue Version.
Ich springe mal kurz rein. Jetzt kenne ich mich nur zufällig ein bisschen aus in der Automobilindustrie, ein bisschen, ja. Muss ich sagen. Und du beziehst das jetzt sogar alles nur auf das Auto und du sagst ja jetzt, okay, das ist DevOps, ja, weil da so viele verschiedene Zulieferer sind. Denk das nochmal ein bisschen weiter und denk mal in der wirklich vertikalen Lieferkette von einem Auto, wo fängt das eigentlich alles an? Das fängt sogar an, ich sag mal, in einer Eisenerzmine, ja, da wird das Eisen abgebaut, da wird daraus irgendwie Stahl gemacht, dann wird Stahl in Form gebracht, dann wird dieses in Form gebrachte Stück Stahl an ein Auto geschraubt. Dann wird das aber auf den Zug gesetzt, dann wird es irgendwo hingeliefert, dann wird es in den Händler gestellt, dann wird es ausgeliefert, dann ist noch eine Bank, die das Ganze finanziert, etc. pp. Ja, das heißt, so ein Autobau ist und vor allem ein Auto auch an den Mann bringen oder an die Frau, das ist noch viel, viel längerer Prozess. Und in der Automobilindustrie spricht oder auch in der Industrie allgemein spricht man dann von der vertikalen Integration, ne? Von unten nach oben. Die gesamte Wertschöpfungskette ist vertikal integriert. Also, so wäre da das Beispiel vielleicht in der Automobilindustrie vielleicht noch ein Tick korrekter, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ich habe es natürlich jetzt so verkürzt, dass es mit meinem Beispiel, ich glaube, die Softwareentwicklung ist dann noch nicht ganz so komplex, aber so ich wollte quasi darauf hinaus, dass quasi dann zum Beispiel ein Entwickler oder ein Entwicklerteam sich nur um Reifen kümmert, ja, und einen Plan hat von den Reifen und der Source Code ist halt der Plan von dem Reifen. Und irgendwann muss halt der Reifen mal an das ganze Ding rangeschraubt werden. Und das ist halt ein komplexes Phänomen.
Und das ist, also das heißt, du sagst also, DevOps ist erstmal ermöglicht die Aufgabenteilung oder so. Ich gebe da noch ein paar Stichworte. Also wenn man DevOps einfach mal googelt, dann kommt als allererstes immer so ein Unendlich-Zeichen, so eine horizontale 8, also so eine liegende 8, ne, unendlich. Mhm. Und da steht dann immer sowas drin wie Plan, also Planen und dann Code und dann steht da drin Build und Test. Und das sind alle Sachen, die unter Dev fallen. Und dann geht's in den zweiten Ring rein. Da ist dann Release, Deploy, Operate und Monitor. Und dann geht's wieder los mit Plan, ja. Und ja, alle, ja, genau. Die Sachen, die ich jetzt zuletzt gesagt habe, fallen unter Operations in den rechten Ring dieser liegenden 8.
Ja, genau. Aber so ein Auto plant ja, gut, vielleicht plant jemand irgendwie mal das Gesamtdesign von so einem Auto, wie das aussehen soll von außen, ne? Aber diese ganzen Einzelteile werden ja auch nicht, das sind ja verschiedene Leute, die das planen. Also diese Phase gibt's auch im Autobau, Plan von einem bestimmten Ding. Und ja, ich sage schon, dass auch in der Software es vielleicht gar nicht mehr einen ganzen globalen Plan gibt. Es gibt keinen wahrscheinlich, der alles in jedem Detail weiß, sondern es gibt, wir haben ja so eine Softwarearchitektur, die verteilt wird. Also es gibt bestimmte Unteraufgaben. Es gibt die UI-Entwicklung, also nur Frontend. Es gibt die Backend-Leute. Es gibt die Leute, die machen Authentifizierungsintegration. Die nächsten machen Konnektivität zu irgendeiner Hardware oder irgend sowas. Das sind alles verschiedene Teile, die alle verschieden geplant werden und die auch verschieden, also die auch quasi auf Teileebene getestet werden. Also planen, coden, also quasi zusammenbauen und dann testen. Was habe ich da gemacht? Ja, das passiert halt erstmal auf ganz, 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 ganz nahem Level. Ja, ich teste, dreht das Rad quasi rund. Ja, da habe ich vielleicht einen Test.
Vielleicht kommen wir ein bisschen weg von diesem Automodell. Irgendwie kann ich es noch nicht so ganz damit verstehen, wenn ich ehrlich bin. Weil, okay, so wie ich es verstanden habe, ist ja DevOps die Kombination aus Entwicklung und Betrieb. Das heißt, ich habe auf der einen Seite Softwareentwicklung, dazu gehört die Planung, die Entwicklung selber, natürlich auch das Testen, klassische Entwicklungsaufgaben, schon immer Entwicklungsaufgaben gewesen. Und auf der anderen Seite habe ich Aufgaben des Betriebs von Software und des Ausrollens. Also dazu gehört dann zum Beispiel das Ausrollen, also das Deployment, ne, aber eben das auch das Überwachen, also zum Beispiel Server überwachen oder eine Auslastung dieser Server zu überwachen etc. Und das, nach meinem Verständnis, wird in DevOps eben kombiniert, beziehungsweise ist DevOps irgendwie so eine Art Sammlung an Methoden etc., um das zu ermöglichen, ja, dass das quasi in einer Rolle oder dass diese Teams eng aneinander rücken können. So, ne?
Ja, genau. Und zentrale Aufgabe ist, das quasi wegzuautomatisieren, ja? Dass ich quasi Ne, dass wenn ich als Coder quasi neuen Code herstelle, dass dann alle Folgeschritte, die du gerade erwähnt hast, nämlich das Testen, das Zusammenführen, das Versionieren von den anderen Sachen und das Verpacken in Artefakte und auch dann das quasi das an den das zur Verfügung stellen an der richtigen Stelle in der Cloud, nämlich nicht auf meinem Laptop. Ich entwickle ja typischerweise auf dem Laptop. Das alles ist ja Teil, aber das soll ja nicht jeder wieder immer automatisch, also nicht jeder immer manuell machen soll, ne? Aber es soll halt automatisch funktionieren. Und dafür gibt's Toolings und Prozesse, die da ineinander greifen und die zusammen, würde ich sagen, nennt man dann DevOps. Ja.
Und diese Toolings und Prozesse, welche sind das erstmal so? Also kannst du da ein paar Beispiele geben?
Ja, also das Erste, was du machen musst, ist typischerweise aus deinem Source Code quasi mal ein Artefakt zu bauen. Artefakt ist ein allgemeines Wort für irgendwas, was man dann ausführen kann. Das kann im einfachsten Fall ist das irgendwie ein Programm zum Beispiel, also eine Windows.exe oder irgend sowas oder vielleicht eine Bibliothek, eine DLL oder aber auch ein Image eines Docker-Containers. Und da gibt's immer einen Prozess, man nennt es irgendwie kompilieren oder einfach bauen oder irgend sowas. Der Code, der den als Source-Code hat, der muss halt immer irgendwie nochmal optimiert zusammengefasst werden. Und da kriegt dann quasi einen Siegel dran, so, das ist halt die Version so und so, die Bildversion von irgendwas. Und das ist ein Teil der Integration, also ein Teil der DevOps am Anfang, ja. Das Bauen quasi. Und dann kommt das typischerweise das Testen. Das kann es auch schon auf zwei Arten geben. Das kann quasi auf teilgebauten Aspekten geben, also quasi sehr nah am Source Code. Es kann aber auch Tests geben, die quasi dann schon dieses Artefakt brauchen. Je nachdem, ne, das Testen gibt's halt ganz nah, also die sogenannten Unit-Tests, die sind halt sehr kleinteilig in den kleinsten Funktionen und dann gibt's das Testen von immer größeren zusammengebauten Komponenten, weil halt so eine Software, ne, aus kleineren Komponenten, die quasi aufeinander gestapelt werden und immer was Komplexeres ergeben, habe ich quasi auch Tests, die dann auf verschiedenen Leveln testen, also so ein sogenannte Integration-Tests ungefähr in der Mitte, wo ich dann schon die Zusammenarbeit von mehreren Modulen teste, aber noch nicht das ganze Wesen. Und ganz zum Schluss kommt immer der Ende-zu-Ende-Test, wo ich quasi wirklich das voll deployte Wesen, die ganze App irgendwie Ende-zu-Ende teste. Und da müssen alle Komponenten gut miteinander arbeiten, damit die irgendwie grün werden. Ne?
Dann bin ich jetzt also getestet und kann releasen quasi, oder?
Und du könntest eigentlich releasen, sofern deine Tests, sofern du deinen Test vertraust. Ja. Aber da will man eigentlich hin. Ja. Und ich glaube, das ist eins der zentralen Ziele von, jetzt sage ich nicht nur DevOps, sondern CI, also Continuous Integration. Und jetzt muss ich nochmal kurz akkurat werden. Continuous, das CD kann für zwei Sachen stehen. Und meistens meint man Continuous Delivery. Es heißt aber auch Continuous Deployment. Sind aber, wenn man es akkurat betrachtet, zwei verschiedene Dinge.
Ja, ich hab Development gesagt, das war natürlich völlig falsch.
Nee, ich glaube, du hast sogar Deployment gesagt, ja, ganz am Anfang. Nicht. Aber ich weiß es auch nicht mehr, nagel mich nicht fest. Also Continuous Delivery und Continuous Deployment. Also der Unterschied ist vielleicht auch ein bisschen akademisch so, ne? Aber also wenn man es unterscheiden möchte, ist Continuous Delivery ist quasi das Herstellen des fertigen Produktes, aber noch nicht die Freigabe an den Endnutzer. Also noch nicht das Deployen direkt der App in den Endnutzer hinein, sage ich mal, sondern man hat quasi bei Continuous Delivery noch eine letzte manuelle Phase, wo dann irgendwelche Experten oder also interne Teams nochmal einen Check machen können, ob wirklich alles super ist, ja, ob das Produkt so, wie es jetzt da steht, weitergegeben kann an den Endkunden. Und wenn das der Fall ist, dann macht man das Deployment tatsächlich in den Live-Produktions, ne, dann kannst du quasi unter deiner Domain oder irgend sowas das Ding dann sehen. Ne. Genau, und wenn man das gut automatisiert hat, dann das Testen gut automatisiert hat, dann hast du natürlich nach hinten heraus weniger zu tun. Ne.
Jetzt sind wir quasi in dieser 8 quasi gerade von dem linken in den rechten Kreis gesprungen, also in der linken 8 im unendlichen Zeichen. Also vom genau da ist nämlich der Übergang.
Genau.
Beim Deployment ist jetzt das Ops quasi zuständig oder werden die Methoden des Operations angewendet?
Ja, genau. Continuous Integration befasst sich mit Building, Testing und Artefakt zur Verfügung stellen. Und dann kommt das Delivery mit Staging und Production Readiness.
Also als Keywords, die ich mal mitgebracht habe, sind sowas wie Provisioning oder Infrastructure as Code, was an der Stelle zum Einsatz kommt. Ja, willst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen?
Also wenn man irgendwas deployt heutzutage oder vor allen Dingen, wenn wir von der Webtechnologie sprechen, dann ist ja das ist ja nicht nur ein Computer, auf dem ich irgendwas hochladen muss, sondern es sind im Notfall sehr viele. Da muss ich quasi auf vielen verschiedenen Computern was updaten, Teile, die zusammenarbeiten als großes Ganzes, wenn ich ein skalierbares System habe. und muss quasi dann auch an der richtigen Stelle so Sachen machen wie Internet, also IP-Adressen umrouten und so weiter innen drin. Ich will zum Beispiel ja nicht eine, also wenn ich jetzt ein Produkt habe, was stark im Markt ist und stark benutzt wird, dann will ich eigentlich Zero Downtime haben. Ich will eigentlich, dass die neue Version sich sofort an die alte anschließt. Und das kann ich nicht erreichen, indem ich, also wenn ich versuche quasi auf der gleichen Hardware einfach das neue Produkt anzufahren und das alte abzuschalten, schaffe ich das nicht mit Zero Downtime. Das geht einfach nicht. Ich muss die Server runterfahren, ich muss das neue hochfahren. Läuft vielleicht noch eine Migration ab oder irgend sowas. Das braucht auf jeden Fall, da bin ich immer kurz weg. Ja. Also muss ich noch viel mehr machen. Ich brauche Komponenten, die haben wir auch schon mal besprochen, sowas wie Reverse Proxies, die quasi dann die Anfragen vom User, der fragt ja nämlich nicht eine IP-Adresse an, du tippst ja nicht, wenn du irgendwas suchst, 147, 10, 3, 4 oder irgend sowas da rein, sondern Heisenberg.cloud oder so. Ja. Und da gibt es jetzt quasi wieder Technologien und das nennt man halt die Infrastruktur. Ja. Das ist die ganze Infrastruktur dieser ganzen Anwendung. Dazu gehört auch das Auflösen von Domainnamen in IP-Adressen. Und diese Infrastruktur muss jetzt dafür sorgen, dass ich quasi das neue Release sauber reinfahren kann. Das heißt, da wird dann quasi das neue System gestartet auf einem ganz anderen Server mit vielleicht einer ganz anderen IP-Adresse. Und wenn das alles fertig ist und wir wissen, dass das quasi losgehen kann, dann schaltet der Reverse-Proxy auf einmal um und die nächste Anfrage auf die gleiche Adresse eigentlich wird aber umgeroutet auf ganz andere Hardware, auf der quasi das neue System läuft. Und das alte ist in dem nächsten Moment abgeschaltet. Ja. Nur so kriege ich solche Effekte wie Zero Downtime. Ja.
Okay, das ist jetzt das Provisioning, was du hier beschrieben hast? Oder welche?
Ja, nee, das ist jetzt auch ein bisschen die Antwort von deinem Infrastructure as a Code, was damit zu tun hat. Denn die Anwendung an sich, also der eine Webserver, der auf Anfrage quasi eine HTML-Seite zurückgibt, das ist ja nur ein ganz kleiner Sandkorn im ganzen Bild. Ja. Und deswegen spricht man von Infrastruktur. Du brauchst halt, wenn du eine skalierende Cloud-Anwendung deployst, brauchst du halt viele Komponenten, die funktionieren müssen, die aufeinander abgestimmt sein müssen, die meistens nicht auf einer gleichen Hardware laufen, sondern verteilt sind. Und alles das muss aber in sich zusammenpassen und richtig konfiguriert sein. Und dafür gibt es so Tools wie zum Beispiel Terraform. Und das nennt man Infrastruktur, weil du hast, das ist eine echte Infrastruktur, ein echtes System von verschiedenen Komponenten, die verschiedene Sachen machen. Und das musst du auch als Ganzes in der Lage sein, rauszunehmen aus dem System und wieder hin zu deployen, ne? Das ist in sich ein komplexes Wesen, ja. Das macht es wirklich, das macht diese Aufgabe relativ komplex, ja. Und aber dafür gibt's sehr advanced Tools, die ganze Serien von Servern irgendwie mit irgendwelchen Skripts bespielen, da passieren dann sehr, sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig, ja. Und die werden aber quasi zentral gemanagt dann von so Infrastructure as a Code Toolings, ja.
Wollen wir dann auf diesem unendlichen Prozess weitergehen? Da kommt dann der nach dem Deployment quasi das Operate, also der Betrieb selber. Da sind so Stichwörter Virtualisierung oder Containerisierung, die wir nun auch häufig schon besprochen haben.
In der Webwelt ist es ja so, dass wir viel mit Containern arbeiten heutzutage. Das heißt, da guckt man dann, wie ist die Last live im System. Das sind also auch Parts von, ich habe gar nicht mehr so ein statisches Deployment wie früher, da habe ich es irgendwo auf dem, sag mal so klassisches Slamstack, wenn ich mal so eine Anwendung gemacht hatte, habe ich mir irgendwie einen dedizierten Server geholt und dann hat er halt irgendwie das gemacht, was er kann. Und heute sind die Anwendungen in diesen sinnvollen Teilen aufgespalten und die Hardware dahinter ist alles virtualisiert. Das heißt, man kann quasi automatisch erkennen, dass große Last entsteht. Viele User wollen ein Ticket kaufen zum Beispiel, weil irgendeine Deadline ausläuft. Und moderne Systeme erkennen das und fahren quasi dynamisch mehr Hardware hoch. Und das geht deswegen, weil die Softwarelogik quasi in kleinen containerisierten Einheiten ist. Und es ist so, als würde ich einfach ein größeres Schiff zur Verfügung stellen und mehr Container aufladen können, um mehr Last abzunehmen. Ja. Und das geht alles dynamisch. Und es fährt auch wieder runter dynamisch, wenn die Last weg ist. Also alle haben gebucht und danach macht der Server irgendwie noch eine Anfrage pro Woche. Ja, dann will ich ja nicht irgendwie zig Server damit das Wasser heiß machen lassen, sondern dann soll es quasi auch wieder die Hardware, die benutzt wird, um diese Software zu betreiben, auch dynamisch runterfahren. Ja. Das sind die komplexen Herausforderungen heute von modernen Softwaresystemen. Alles dieses ist quasi Metainformation, die ja nicht wirklich mit der Business-Logik meiner Anwendung zu tun haben, sondern mit dem skalierbaren Verhalten meiner Anwendung.
Deswegen Operations, ne?
Genau, deswegen nennt man das DevOps, genau. Und das ist in sich ein so komplexes Thema, dass es auch neben den Softwareentwicklern, die das Produkt eigentlich entwickeln, halt die DevOps-Engineer gibt oder DevOps-Team-Members, die sich exklusiv nur darum kümmern. Und das hat ja nicht nur was mit Skalierbarkeit und Performance zu tun, sondern auch mit Kosten, dass der Kram wirtschaftlich auch läuft. Denn der Firma entstehen ja quasi Kosten, wenn zu viel Hardware benutzt wird. Vor allem, wenn ich die irgendwo miete bei so einem Azure oder was auch immer, AWS, ne?
Also eine weitere Aufgabe von DevOps, insbesondere vom Ops-Teil aus DevOps, ist hier in dem Fall Hardware-Ressourcen ja effizient einzusetzen. Das beschreibt es eigentlich, glaube ich, ganz gut, ne?
Ja,
so viel, wie man braucht, aber auch nicht zu wenig, dass es quasi vielleicht nicht erreichbar ist, die Anwendung, ne? Du hast gerade schon so das Monitoring ein bisschen mit angerissen, was der letzte, in Anführungsstrichen, der letzte Punkt ist in dieser 8. Oder in diesem Lichtzeichen. Da Stichpunkte sind einfach Logging, Visualisierungen, solche Sachen, die für uns bei Heisenberg jetzt auch gerade total spannend sind.
Ja, genau. Im besten Falle hast du, und da schneiden sich aber, glaube ich, so ein bisschen die Bereiche. Also im besten Falle weißt du ziemlich genau, wie deine Nutzer deine Software benutzen, ja, um sie besser zu machen. Das kennen wir ja auch überall. Also Windows, und wenn du ein neues Telefon kaufst, wirst du ständig gefragt, dürfen wir anonym irgendwie Daten zur Benutzungseigenschaften und so weiter senden. Das muss man abfragen, weil es ein datenschutzrechtliches Thema, wenn du so, das nennt sich Telemetrie, das Fachwort. Also ich sende einfach Nutzereigenschaften, Metadaten quasi zurück. Und das kann auch auf allen Levels passieren, ne? Also das können die Klicks sein auf meiner App, das können aber auch einfach die Logs sein, die hinten im Backend passieren, wo irgendwelche Fehlermeldungen aufploppen und so weiter. Und im besten Falle wird das alles ins Entwicklungsteam zurückgespielt. Auch, das sind viele Daten im Notfall, da gibt es dann auch schon wieder Tools, und das gehört auch dazu, Elasticsearch und so weiter, die dir dann das rausfiltern, was relevant ist. Also quasi die signifikanten Ereignisse herausholen. Da gibt es auch statistische Methoden und auch schon AI tatsächlich, für das ganze Monitoring von CPUs und so weiter, weil das kann auch kompliziert sein, wenn du ja über Wochen oder Monate quasi eine App im Feld hast und musst dann analysieren, das Big Data, gegeben allen CPU-Usages und RAM-Usages und dann auch noch dem Nutzerverhalten, das korreliert ja vielleicht, hat einen Grund, warum irgendwo CPU hochgeht, weil halt irgendwie eine Deadline war und alle haben gleichzeitig geklickt und so weiter. Aber da gibt's halt wieder ein ganzes Set von Tools, die dir helfen, diese monitorten Daten quasi zu analysieren. Und die brauchst du quasi in der nächsten Runde der 8, weil so eine Software soll ja dann verbessert werden. Also wenn es dann quasi gestockt hat, weil Überlast war oder irgend sowas, dann müssen die Entwickler das verstehen. Und dann müssen entweder die Software-Jungs oder die DevOps-Jungs irgendwas machen, damit es irgendwie geschmeidiger funktioniert.
Ja, cool. Jetzt hast du ja den Kreis oder die 8 geschlossen. Ne? Dann können wir wieder raus planen und dann wieder anfangen zu coden, ja, wieder zu bauen, wieder zu testen, zu releasen und zu deployen, betreiben und wieder zu überwachen, zu monitoren letzten Endes. Ne? Das darf man sich jetzt, denke ich mal, nicht so als Prozess vorstellen, der immer Schritt für Schritt abläuft, sondern die ganzen Sachen laufen ja irgendwie gerade in größeren Teams irgendwie dauernd parallel und eher themenbezogen, vermute ich mal, ne?
Ja, und das ist das Wort Continuous, ne?
Ja.
Also du willst das eigentlich nicht sehen und wissen, ne? Als Entwickler nicht, ja. Also als Entwickler bin ich interessiert. Jetzt erstelle euch mal kurz die Perspektive vom Entwickler, ja, was der eigentlich haben will. Der kriegt im Prinzip, der geht zum Beispiel, macht nach Kanban agiles Coden, so ist es modern. Und dann sieht er einfach in der To-Do-Liste, was zu machen ist. Ja, und woher sich diese To-Dos, die kommen jetzt vor der letzten Runde der 8, ne? Also es wurde irgendwie gemonitort, dass hier irgendwie Fehler sind, Bugs sind reported worden von User und so weiter. Resultiert am Ende des Tages in kleinen Aufträgen, Tickets, sogenannte Tickets für die Entwickler. Die schnappen sich diese Tickets, machen einen sogenannten Branch, das ist ein wichtiges Konzept, also die Hauptlinie des Codes, das heißt meistens Main oder Master Branch. Das ist wichtig hier an der Stelle. Das ist quasi das laufende, getestete Ding, was immer funktionieren muss, ja, darf nie kaputt gehen. Ne? Das ist auch ein Vorteil von diesem Continuous Integration. Du bist halt zu jeder Zeit im Prinzip release-fertig und fähig. Ja? Kommt der Chef rein und sagt, ich brauche jetzt ein Release, dann muss es gehen. Dann muss dir einer einen Knopf drücken und dann sagen, okay, es dauert eine halbe Stunde, dann hast du es. Ja? Und du musst nicht in Schweißperlen auf den Kopf kriegen, dann hast du was falsch gemacht. Ja? Aber um das jetzt mal fertig zu machen, dann hast du quasi ein Ticket als Entwickler und du arbeitest an diesem Ticket, und zwar so, dass du quasi von dem Hauptbranch einen kleinen Nebenbranch abzweigst. Also quasi nicht da direkt was kaputt machst, dann machst du deine Codeänderung und dann machst du ein sogenanntes Merge-Request und damit fängt die ganze Geschichte der Automatisierung an. Dieser Merge-Request, der kann dann gesehen werden von deinen Kollegenentwicklern oder von deinen Senior-Software-Entwicklern. Da gibt es dann ein Code-Review. Das kann man nicht automatisch machen. Da guckt also meistens, ne, Vier-Augen-Prinzip, einer noch mit drauf, gibt dir Review, also kannst du sagen, hier, das passt besser noch hier und hier fehlt noch ein Test und so weiter. Und aber wenn das dann fertig ist und das Review durch ist, dann kann man quasi so eine kleine Veränderung am Code hinzufügen zu diesem Master Branch. und es wird quasi verändert, die Software, und dann müssen quasi, oder am besten noch davor passiert das meistens, weil wenn ich es drin habe, habe ich es drin, ja. Aber dann werden diese ganzen Sachen angestoßen, das Testen von ganz nah an diesem Modul, was ich da gemacht habe, da habe ich vielleicht auch neue Tests geschrieben, aber dann werden die ganzen anderen Tests auch angestoßen, dann werden die ganzen Artefakte gebraucht, um das zu testen, ja, nur für dieses eine Ticket quasi, ja, damit ich am Ende sicher bin, dass dieses kleine Änderung an Code dem Gesamtprodukt keinen Schaden zufügt. Das ist der Hintergrund von Continuous, ja. Ich will halt wissen, wenn ich irgendwas verändert habe, ist das immer noch releasefähig, ja. Und wenn ich das gut gemacht habe, dann stößt quasi dieser kleine Effekt eine riesige Reihe von weiteren Prozessen an, die dazu führen, dass ich irgendwie in der Staging-Umgebung was Neues habe, ja. Oder sogar, wenn es ganz krass ist, es tatsächlich deployed wird bis zum Ende, ja, gleich durch, pro Ticket. Oder, das ist nicht der extremste Fall, ne? Oder man einigt sich natürlich drauf, und das machen wir auch so, dass man sagt, man fasst jetzt hier einige Tickets zusammen und macht so eine Art Release, ja. Das muss dann nicht 1.3.4 heißen, das können dann auch einfach so Releases sein, die durchgezählt werden. Ja, und dann fasst man mehrere Sachen zusammen. Vor allen Dingen, wenn man es nicht komplett durchautomatisiert hat, sondern wenn ich auch nochmal klicken will, dann wird das quasi das neue Release. Das hat so und so viele Features und so viele Bugfixes. Und dann kommt das in so eine Art Staging, wo man das schon mal so benutzen kann, wie als wäre es fertig. Dann heißt aber die Domain irgendwie staging.heisenwehr.irgendwas. Und dann wird das nochmal alles wie sagt man so schön?
Herz und Nieren getestet.
Ja, genau, das fehlt mir gerade. Danke. Und dann drückt man auf Deploy und dann ist es halt dann am Kunden. Und aber als Entwickler will ich das eigentlich alles gar nicht wissen. Ne? Dann mache ich meine Tickets.
Okay, dann machst du deine Tickets. Da habe ich dann gleich nochmal eine Frage zur Zusammenarbeit, aber vorher noch ein Einschub, woran ich mich noch erinnern kann von früher, wo wir auch schon gemeinsam ja gearbeitet haben, beide als Angestellte. Da gab es immer den Release-Train. Das weiß ich noch, ja. Da kam der Release-Train irgendwie in manchen Tagen. Was war denn das nochmal?
Ja, das ist das Zeichen, wenn es noch nicht so richtig automatisiert ist. So, ja, dann, ich glaube, das habe ich in Folge 10, ich erinnere mich, habe ich glaube ich auch gesagt, da gab es in den Release-Tagen, kamen die Softwareentwickler mit dem Bauhelm an. So irgendwie, ne? Heute ist Release-Tag, heute muss schwer geschuftet werden, ne? Und dann schwer geschwitzt werden, weil manchmal ist das so, ne? Du hast also das Management zum Beispiel oder aus irgendwelchen anderen Gründen gibt es ein Release-Date, das muss gehalten werden. In der Gaming-Industrie ist das total krass. Ja, die versprechen dann mal ein Release-Date, da muss das Spiel rauskommen. Und an diesem Tag muss dann halt irgendwie alles so zusammengebaut werden. Da entwickeln vielleicht 500 Entwickler zusammen, alle ihre verschiedenen Teilchen und Modülchen. Und aber an diesem Tag muss halt alles so aufbereitet werden, dass wirklich alles gut zusammen funktioniert, nichts mehr kaputt ist, so, ja. Und wenn das nicht automatisiert ist, dann musst du arbeiten, ja.
Sag mal, aber war der Release-Train, also der Zug, der Train im Sinne von Zug, jetzt nicht so, dass der wirklich immer regelmäßig fuhr, in Anführungsstrichen, also immer dienstags, so wie es jetzt unseren Podcast gibt. Und dann guckst du halt, dass du, wenn du dein Ticket abarbeitest, dass du das entweder noch auf den Zug aufschmeißt und der dann
so meinst du das, ja.
Oder
ja,
du wartest halt auf den Zug, der dann eine Woche später erst fährt oder zwei, ja.
Ja, das ist so, ja. Das stimmt. Also das war tatsächlich das Meaning von dem Release Train. Auch wenn die Bauhelme auch mal da waren, so, aber das ist so, ja. Es wurde immer released zu einem Takt, genau. Continuous. Also es wurde nicht released, wenn irgendwelche Features drin waren oder Bugs nicht, sondern es wurde zum festen Zeitpunkt released. Genau, und das kannst du machen, wenn du so eine Pipeline hast. Genau, und dann ist das mit den Tickets, was ich sagte. Entweder ist das noch mit drin, weil das Review gepasst hatte und wurde quasi noch mit eingebaut in den Feature-Satz oder in den Bugfixes-Satz oder halt auch nicht, genau. Und wenn du es nicht geschafft hattest, dann war es halt irgendwie erst im nächsten Release.
Wenn es mal was ganz Wichtiges war für irgendeinen Kunden, dann wurde der Zug auch mal kurz blockiert, ne? Irgendwie mal was in den Speichen geschmissen.
Noch einmal im Kreis geführt, erst Weiche oder.
Ja, ja. Oder nochmal nachtanken. Okay. Ich glaube, das passt zum DevOps. Also es sind irgendwie, es ist so ein Oberbegriff, habe ich jetzt auch verstanden, noch besser, der eigentlich alles zusammenfasst, was irgendwie in der Softwareentwicklung und aber auch den Betrieb der Software anfällt, da Tools und Methoden zur Verfügung stellt und auch das Ganze oder beide Disziplinen als eins begreift, weil am Ende dient das alles dem, dass die Nutzer der Software eigentlich eine tolle Software bekommen und die auch immer zur Verfügung steht.
Auf meinem Spicker steht so eine Sache, die ich erwähnen wollte, damit man versteht, warum das, also man kann lange darüber reden, was da alles gibt und so weiter, aber ich glaube, man versteht immer noch schwierig, warum das wirklich notwendig ist, so viel Krams irgendwie, ja. Ich will ein Beispiel geben. Wenn man nur ein ganz einfaches Frontend macht, mit React zum Beispiel, eine Single-Page-Application, und das startet zu entwickeln und man sagt einfach nur, kreiere mir mal die Grundlage, um jetzt eine React-App zu bauen. Und ich habe noch gar nichts gebaut. Ja? Da dreht nur ein Logo irgendwie auf der Seite. In dem Moment habe ich schon 1000, ich habe es mich ausprobiert heute Morgen, 1490 Pakete runtergeladen, Dependencies aus dem Netz. Nur um die Basis hinzustellen. Ja?
1490?
Ja, 1490 Dependencies hast du. Ja? Also 1490 GitHub-Repositories, die irgendwo verteilt sind, die irgendeine Version haben, die aber ziemlich genau aufeinander passen müssen, damit das alles zusammen funktioniert. Ja? Und das ist ja nur der Start. Und dann fängst du erst an, Software zu entwickeln. Darauf bauen sich dann noch deine Dependencies auf, die du dann brauchst. Ja? Also so große Projekte haben unglaublich viele Dependencies. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie das heute funktioniert, das normale Web-Development, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dann ist es so, wenn du das von Scratch neu installierst, also du hast deine Codebase und dann sagst du, NPM ist zum Beispiel der Paketemanager für Node Package Manager, der macht das so, ja. Dann sagst du NPM install und dann lädt er sich just in time diese ganzen Dependencies aus dem Netz von diesen ganzen Repositories runter. Und dann nimmt er deinen Code und bastelt den dazu und so weiter. Das heißt, dein Artefakt, dein Produkt, das du da machst, ist total abhängig davon, wann du es tust. Ja? Machst du 3 Tage später die gleiche Übung, hast du ein ganz anderes Produkt. Weil um dich rum irgendwelche Entwickler vielleicht schon wieder ihr nächstes Patch gemacht haben oder ihren nächsten Miner-Update. Und dann kriegst du diese Patches und Miner-Updates typischerweise auch mit rein in deinen Kram. Ja? Und das willst du aber nicht haben, wenn du es wäre eine Katastrophe. Du testest zum Beispiel irgendwie eine Woche lang, ja, und dann kannst du es nicht schaffen, reproduzierbar dieses getestete Ding in das finale Artefakt zu verpacken, was dann das Docker-Image wird, was ausgeliefert wird. Ja. Allein dafür braucht es schon Tools und die sind komplex. Ja. Gibt es so Log-Files und so weiter, dass du dann quasi, gibt es sekundäre Files, die speichern dir ab, welche exakte Version von welchem Paket habe ich hier genutzt. Ja. Diese ganzen Sachen, die musst du richtig kriegen. Ja. Das ist alles Teil von diesen Automatisierungsprozessen, weil am Ende ist da sogar ein Softwareentwickler, der es lange macht, wird überfordert, das alles selber richtig hinzubiegen. Ne? Also das wollte ich mal so sagen. Da muss man mal so eine Idee kriegt, was so los ist. Ja. Und auch wichtig, du musst ja, wenn du jetzt mal einen Bug hast und du willst den nachstellen, reproduzieren, das muss man auch einmal verstanden haben, ein fertig ausgerolltes System, was die Nutzer in die Hand kriegen, ist hoch optimiert. Da sind die Codezeilen nicht mehr leserlich. Das wird alles so zusammengedampft, sage ich mal, von automatischen anderen Computerprogrammen, dass das hochoptimal läuft mit maximaler Geschwindigkeit. Ein Entwickler kann da nicht mehr reingucken. Das ist wie eine Blackbox. Ja. Wenn man jetzt aber einen Fehler findet und sagt, in dieser Version war was kaputt und du musst das in dieser Version noch fixen, und das ist ja kein seltener Fall, dann muss ich ja in der Lage sein, dieses komplexe Produkt nachzustellen, aber so, dass es quasi der Code wieder offen ist, nicht komprimiert, und den Fehler finden können, ja, um ihn dann zu fixen. Ja. Und auch dieses ganze Rückwärtskorrespondenz, ja, dass ich quasi in der Lage bin, eine bestimmte Version mit diesen ganzen vielen verteilten Komponenten nochmal quasi in einer Entwicklungsumgebung quasi hinzubauen, damit ich Bugs nachstellen kann. Das ist alles hochkomplexe Materie und das bedarf dann solcher Tools, jetzt komme ich noch auf zum Anfang von diesen Infrastructure as a Code, die in der Lage sind, das quasi zu tun, ja, für dich automatisch, weil sonst wirst du wahnsinnig, da musst du ja wie zig Systeme anfassen.
Jetzt bist du nochmal ein bisschen abgetaucht, auch nochmal ein bisschen in DevOps rein oder in einzelne Methoden daraus oder so.
Genau, aber nur nochmal so, um anzuteasern, damit unsere Nutzer verstehen, warum man das macht als Softwareentwickler.
Genau, warum macht man das als Softwareentwickler? Jetzt würde ich aber ganz gerne nochmal zum Abschluss eine Ebene höher gehen, ja, warum führen Teams DevOps ein? Ja? Also du hast jetzt viel von Automatisierung gesprochen und von Tools. Wie wirkt sich dann das eigentlich auf die Zusammenarbeit in Teams aus und auf die Kommunikation? Also auch DevOps, aber wie auch CI/CD. Jetzt klingt es für mich so, als wäre das alles so stark definiert und automatisiert und die Schnittstellen sind ganz klar, dass da eigentlich keiner mehr miteinander sprechen muss, so ein bisschen. Ne? Und Kommunikation hinfällig wird. Zusammenarbeit also auf ganz klare Schnittstellen, Übergabepunkte beschränkt ist. Ja. Ist das so oder ist das eigentlich anders in Teams und welche Vorteile hat das eigentlich und welche Nachteile, sowas einzuführen?
Sehr gute Frage. Also ich würde sagen, wenn du ein sehr großes Team bist und hast ein Produkt mit sehr, sehr vielen Komponenten, wo sehr viele Entwickler an verschiedenen Komponenten arbeiten, meistens ist das so, dass die Entwickler nicht komponentenübergreifend arbeiten, sondern es gibt Spezialisten für bestimmte Bereiche. Also mal mindestens Frontend und Backend wird oft getrennt, Fullstack-Entwickler gibt es gar nicht so viele. Willst du eigentlich schon auch die Kommunikation ein bisschen limitieren? Also du willst ja effizientes Projekt haben. Das heißt, du willst minimal kommunizieren müssen, um maximal zu wissen, ob das funktionieren wird. Und deswegen wird das automatisiert, ja. Dann ist es nämlich so, wenn du jetzt ein Stück Code machst in einer bestimmten, zu einer bestimmten Funktion, für die du zuständig bist als Entwickler, dann kommunizierst du eigentlich nur noch mit denen, die das auch verstehen können. Also dieses Review findet statt, ja. Und aber für beide Parteien, für den Reviewenden und für den, der den Code geändert hat, ist es total essentiell zu sehen, dass irgendwann mal, und das ist jetzt Teil dieser Continuous Integration, der DevOps, ein grünes Licht aufleuchtet, dass alle Tests, die nichts mit dir direkt zu tun haben, aber indirekt, ne, die werden ja alle automatisch angestoßen, ja, dass die grün laufen. Dann weißt du schon mal, dieser Code wäre technisch erstmal so releasefähig. Jedenfalls das, was dir deine Testabdeckung, die du gerade hast, sagt, ja. Das ist total wichtig, weil so, also wir hatten das in der alten Firma, solange das nicht auf grün ist, brauchst du gar kein Review anstoßen, ja, weil mit dem roten X, weil du irgendwas gemacht hast, was irgendeinen anderen Test failen lässt, weil irgendeine Schnittstelle nicht richtig bedient wird, wie sie eigentlich definiert war oder irgend sowas. Ja, kannst du haken, das wird halt, das geht sowieso nicht durch, das blockt es auch, ja. Und deswegen, und eigentlich willst du nämlich tatsächlich die Kommunikation schon schlank halten, ja. Du willst nur mit deinen Leuten, die auch von deinem Code so ein bisschen was verstehen, Reviews machen, weil das ist ja aufwendig. Wenn du ein ordentliches Code-Review machst, dann muss ja derjenige, der reviewt, sich schon auch tief einarbeiten. Ja? Wir sprechen hier von Source-Code, das ist ja jetzt keine laxe Materie. Oft ist das so, und dann will ich quasi das relativ schmal halten. Ich kommuniziere, aber nur mit den notwendigen Kollegen, sag ich mal. Ja? Also so würde ich es jedenfalls organisieren. Ja? Und so ist es, glaube ich, auch viel organisiert.
Okay, das heißt, Kommunikation wird tatsächlich runtergeschraubt. Es ist so eine in Technik definierte Schnittstelle dann häufig sogar schon, wie du gerade sagst, ja, die Lämpchen gehen auf grün, dann kann ich ja überhaupt erst weitermachen oder eben nicht, dann muss ich erstmal noch für mich bleiben und das heißt, Kreativität ist in so einem Prozess eigentlich jetzt nicht erlaubt, sondern beschränkt sich dann auf die einzelnen Schritte, ja, ich kann in meinem Ticket kreativ werden, ich kann vielleicht beim Operations kreativ werden oder sowas, also kreativ im Sinne von, ich kann überlegen, wie ich das jetzt löse, eine gewisse Herausforderung, ne, aber den Prozess darf ich eigentlich nicht jetzt anfangen zu verändern. Also ich muss schon konform sein, denn als Entwickler in so einem großen Team und kann da nicht aus der Reihe tanzen.
Nee, überhaupt nicht. Und dann, also man versucht tatsächlich auch, das liegt ja an der Physik der Dinge, sage ich mal, man versucht die Tickets sehr klein zu halten. Ne? Also ich mache nie irgendwas Großes. Ja, im besten Fall habe ich nur sehr kleine, gekapselte Dinge, die ich tue und bringe die rein. Ne? Weil je größer das Teil wird und am schlimmsten es übergreift irgendwelche Schnittstellen und Grenzen, dann habe ich ein größeres Teil. So, dann muss mehr kommuniziert werden, dann müssen mehrere Tests angefasst werden, dann muss teamübergreifend irgendwas gemacht werden. Ja. Aber das ist ja so auch im echten Leben ja auch so. Habe ich ein komplexes Produkt, Maschine oder irgend sowas und will was maschinenübergreifendes, komplexes ändern, dann müssen wieder viele Sachen angeguckt werden, ob die danach noch funktionieren. Ja. Das ist schon eine schwierige Sache. Das geht aber trotzdem. Auch dafür hilft dir die Automatisierung, ja. Aber dann macht man das quasi nicht in so einem kleinen Checkout-Branch, dann teilt man das Produkt, die Hauptlinie quasi in eine zweite Linie und dann müssen quasi mehrere gleichzeitig eine längere Zeit an einem zweiten Entwicklungsbranch, ein Feature-Branch zum Beispiel, wenn das was Größeres ist, ein größeres Feature, gibt's ja auch, ja, müssen die halt arbeiten, während der alte noch bedient wird. Die Bugs und so weiter von dem Alten müssen noch gefixt werden. Ist sehr teuer für so eine Firma. Dann teilt quasi das Entwicklungsteam oder die Leute teilen sich auf, machen ein bisschen an dem ganz neuen Krams rum, während der Alte noch am Leben gehalten werden muss. Ja. Und genau, und auch dafür brauchst du halt ganz, ganz dringend Versionskontrolle und so weiter. Du willst halt, also das kriegst du im Leben nicht manuell gemanagt. So, ja. Und die Versionskontrolle, das wissen vielleicht auch viele, und ich sage hier nochmal, es ist ja so, dass je nachdem, du kannst halt sagen, ich will als Softwareentwickler auf einen bestimmten Entwicklungsbranch an einem bestimmten Punkt springen. Und was passiert ist, werden unter deinem Hintern tatsächlich alle Dateien ausgetauscht und so weiter, physikalisch. Ja. Du siehst dann den Source Code an dieser Stelle, zu diesem Zeitpunkt auf diesem Branch. Ja. Und das ist alles konsistent in sich. Ja. Das würdest du nie im Leben hinkriegen, wenn du irgendwie da mit irgendwelchen Files selber rumjonglierst und so weiter. Und das ist alles ineinander integriert und deswegen mit den Tests und so weiter, die hängen alle davon ab. Das Versionssystem ist quasi so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, die Drehscheibe für diese ganzen Automatismen, die dann kommen.
Und für diese ganzen Automatismen und diese ganzen Tools und diese ganzen Überlegungen, was den Prozess angeht, wer ist dann am Ende zuständig? Ist das so eine Art Entwicklungsleiter oder Leiterin? Also, oder gibt es da nochmal wieder eine eigene Rolle, so wie, was weiß ich, ein Scrum Master beim Agile Development oder so? Oder?
Ich würde sagen, das ist der Vorsitzende vom DevOps-Team, so, ja, also der DevOps-Leiter. Wenn man sich das leisten kann, dann hast du das sind sehr, sehr prominente Stellen, auch sehr gut bezahlt. Im Moment, glaube ich, höher, wenn man so guckt, als eine Softwareentwicklerstelle. Denn man muss sehr viel wissen und sehr viel Tools kennen. Es ändert sich auch ständig und man hat sehr viel Verantwortung, weil das ist mindestens genauso wichtig, das Ding irgendwie auf die Straße zu setzen, als es überhaupt zu bauen. Ne? Und derjenige entscheidet das, glaube ich, in enger Abstimmung mit Management und so weiter. Aber der Leiter des DevOps-Teams
ist tatsächlich eher eine Expertenrolle als eine leitende Rolle, ne? Sogar
jemand. Auf jeden Fall ist eine Expertenrolle. Also einfach ein leitender Angestellter schafft das nicht. Ein erfahrener DevOps-Ingenieur hat sehr viel Fachwissen, ne? Sehr aktuelles Fachwissen.
Okay, und gibt es dann irgendwelche bestimmten, weißt du das, gibt es da irgendwelche bestimmten KPIs, an denen sowas, so ein Prozess dann gemessen wird, ob der erfolgreich ist oder nicht? Also.
Naja, ich würde sagen, der eine KPI, der alles zählt, ist, funktioniert diese Automatisierung. Ja? Im besten Falle kannst du sagen, und das machst du einfach, du checkst zum Beispiel einen Tag ein, was so viel heißt, ich möchte jetzt hier ein Release machen. Und wenn das dann einfach durchrutscht und alle Tests werden grün und am Ende hat der Endkunde sogar nicht nur einen Delivery, sondern ein Deployment und alles ist da und das eine neue Feature ist mit drin, dann habe ich alles richtig gemacht als DevOps-Ingenieur. Und aber ich glaube, das echte Leben ist irgendwo dazwischen, zwischen kompletter Automatisierung und Semi-Automatisierung, aber dass der heilige Gral ist, dass im Prinzip jeder zu jedem Zeitpunkt sagen kann, hier, das Review ist gut, das Ding kommt rein, ich drücke auf den Knopf. Und dann dauert es ein bisschen, je nachdem, es ist ja auch manchmal sehr viel, deswegen kann man es auch gar nicht mehr lokal machen, deswegen brauchen wir auch diese Tools, man braucht manchmal richtig Materie, richtig Server, die das alles kompilieren und nach 2 Stunden ist neue Release draußen, ja, und ohne, dass ich irgendwie Angst haben muss, dass irgendwas kaputt gegangen ist oder ich irgendeine Komponente vergessen habe oder irgendein System nicht hochgekommen ist, denn wir haben ja auch mit echter Hardware zu tun, das müssen wir auch nicht vergessen, ich spreche immer, wir sind auf verschiedenen Servern, manchmal geht ja auch einfach eine Festplatte kaputt oder irgendwas so, ja, und da kümmern sich meistens die Cloud-Anbieter drin, aber im Prinzip gehört das auch dazu, ja. Da muss das erkannt werden und quasi auf dem nächsten irgendwie deployed werden und okay. So weiter.
Also es ist am Ende eine Effizienzkennzahl, die dann tatsächlich den Erfolg bemessen könnte, ja.
Ja, und garantiert dir halt die Performance vom Team, weil du willst halt die Softwareentwickler komplett frei halten von diesem ganzen Prozessgedöns. Du willst halt, dass die coden können, effektiv an ihren Features und Bugs arbeiten und sich nicht kümmern müssen, ob der Rest irgendwie läuft, ne. Und es ist natürlich auch eine Langzeitstabilität für dein Produkt, wenn du sowas aufgebaut hast und das kontinuierlich weiterbaust und du jedes neue Feature und jeden Bug mit einem Test hinterlegst, wo du dann automatisiert quasi sehen kannst, läuft es oder läuft es nicht, dann baust du natürlich eine riesen Geschwindigkeit auf. Ne? Und wenn du es nicht machst, verlierst du ganz viel Geschwindigkeit gegenüber einer Firma, die das zum Beispiel macht. Ja? Dann brauchst du halt ganz viel Personal mehr, wie es halt so ist. Ist quasi die Digitalisierung einer Softwarefirma, könnte man sagen, die DevOps. Okay. Das verschlafen manche Softwarefirmen auch, so wie manche Maschinenbauer das verschlafen. Ich glaube, das wird teuer am Ende des Tages.
Apropos, man braucht ganz viel Personal. Vielleicht machen wir so eine Folge nochmal, wenn wir noch mehr Erfahrung mit größeren Teams gesammelt haben. Das Team wächst, Burkhard, wen suchst du gerade?
Ah ja, das stimmt. Genau, das Team wächst. Wir suchen gerade einen Frontend-Entwickler für uns, der Lust hat auf ein Startup, sich da auch verwirklichen kann, viel Verantwortung übernehmen darf. Und das ist auch vielleicht eine Last, das muss man auch wollen. Aber man hat natürlich, wir arbeiten am schönen Produkt, glaube ich, und wer auch ein bisschen Gefühl für UX hat und schönes Aussehen und Lust auf Startup-Feeling hat, der ist bei uns genau richtig. Ja. Man möge sich bewerben, ja. Oder sie.
Ja, und wahrscheinlich JavaScript und React ist noch ein Thema.
Ne? Ja, im Frontend haben wir React.js, genau, und JavaScript, richtig.
Also wer jemanden kennt oder sogar zuhört hier als Frontend-Entwickler, darf sich gerne mal melden. Ja. Wir sind gerade dabei, die ersten Gespräche zu führen. Und nehmen natürlich gerne noch Bewerbung.
Ja, genau.
So viel zur Werbung, ja. Dann wird es passend für mich, Burkhard. Ich habe mehr verstanden. Ich habe das natürlich anfangs ein bisschen selber reingelesen, aber ich habe jetzt ein besseres Gefühl, was es eigentlich bedeutet, DevOps. Ja, es ist tatsächlich dieses Set an Methoden und so als Gesamtprozess zu betrachten und es gibt jetzt nicht diese eine DevOps-Person oder sowas, die beides macht, sondern es ist eigentlich ein übergreifendes Thema, ne?
Ja, ich glaube, das, was ich zum letzten gesagt hat, hat mich selber überzeugt. Also es ist quasi die Digitalisierung eines Softwareunternehmens, was irgendwie in sich komisch klingt, aber die Digitalisierung der Prozesse und Automatisierung der Prozesse innerhalb eines software schaffenden Unternehmens. Ja, das trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Ja.
Perfekt, dann den Deckel drauf.
So ist es.
Danke dir, wie immer, und danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
So sieht's aus.
Spannendes Thema. Schönen Abend. Tschüss aus Hamburg. Oh, das habe ich gesagt.
Ja, ist doch gut, dann wünsche ich noch einen schönen Abend heute.
Ciao.
Einfach Komplex wird präsentiert und produziert von Heisenware. Wir freuen uns auf deine Fragen und dein Feedback an podcast@heisenware.com. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge. Bis Dienstag in 2 Wochen und tschüss aus Hamburg.